Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag, wie er steht in Kapitel 9 des Lukas-Evangeliums, die Verse 57 bis 62. Da heißt es unter der Überschrift, sich ganz auf Jesus einlassen. Unterwegs sagte jemand zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Ort, an dem er sich ausruhen kann. Einen anderen forderte Jesus auf, folge mir, aber der sagte, Herr, erlaube mir zuerst noch einmal nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Aber Jesus antwortete, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh los und verkünde das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte zu Jesus, ich will dir folgen, Herr, doch erlaube mir, zuerst vor meiner Familie Abschied zu nehmen. Aber Jesus antwortete, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes.
Ich bete. Du, unser Herr Jesus Christus, danke für solche Worte, die uns wirklich aufmerken lassen, die nicht so leicht runtergehen, die nicht so einfach nur Balsam für die Seele sind, so wie manche andere Worte von dir. So hilf uns jetzt, Herr, dass wir von dir lernen, dass wir dich hören und dass das, was wir hören, in unserem Leben gute Wirkung trägt, Früchte bringt. So segne du unser Hören und rede du. Amen. Liebe Nachfolgerin, lieber Nachfolger Jesu, vielleicht ist bei dem einen oder der anderen dieses starke Bild unseres Predigttextes letzten Sonntags hängen geblieben. Du und ich, Christinnen und Christen, dürfen ihr Leben im Raum der Freundlichkeit Gottes leben. Oder wie Luther übersetzt hat, im Raum der Gnade Gottes. Das Wort Charis oder Charis, das Paulus da benutzt, meint ursprünglich die Anmut, die jemand hat und zeigt. Es ist eine Freude, eine Person anzuschauen, die anmütig ist. Ihr schauen wir gerne zu. Wir fühlen uns zu dieser Person hingezogen, fühlen uns in ihrer Gegenwart wohl. Wir suchen diese Gegenwart immer wieder, weil sie uns gut tut. Da sind wir dann bei unserem heutigen Sonntag im Kirchenjahr. Der lautet ja Oculi, meine Augen, heißt das übersetzt. Und der Namensgeber ist Psalm 25, Vers 15. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Dieser Herr aber ist höchst agil und mobil und immer unterwegs. Damals war er auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Hatte diese Reise nach der Dramaturgie des Lukas-Evangeliums gerade begonnen. Und gleich zu Beginn hatte es Probleme gegeben, weil ein samaritisches Dorf sich geweigert hatte, ihm und seinem Tross Gastfreundschaft zu gewähren. Er hatte keine Schlafstatt in dieser Nacht, um sich auszuruhen. Kein Kissen, auf das er seinen Kopf hätte betten können. Und der frühe Name der christlichen Gemeinschaft, so erzählt Lukas in der Apostelgeschichte, lautete der Weg. Und Jesus begegnete als Auferstandener in dem Evangelium des Lukas als erstes den Jüngern auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Christsein, so betont eben vor allem Lukas, Christsein ist keine statische Angelegenheit, ist kein Zustand, den man irgendwann erreicht hat und in dem man dann gewissermaßen stehen bleibt. Christsein bedeutet vielmehr, in Bewegung zu bleiben, sich zu verändern, weiterzuentwickeln. Nachfolge ist dafür der Begriff, den alle Evangelien gebrauchen. Der Raum der Freundlichkeit Gottes, so möchte ich das deuten, er ist eben nicht immer an derselben Stelle. Wir dürfen immer in ihn eintreten, aber dazu müssen wir ihn eben auch immer wieder suchen. Wir sehen auf den Herrn. Wenn wir das wollen, dann müssen wir ihm nachfolgen, in seinen Spuren ihm nachgehen, um ihn sehen zu können. Wir merken, langweilig ist Christsein also nicht. Ein Schüler, eine Schülerin Jesu zu sein, das ist nicht so, wie ich Schule oft erlebt habe. Es ist vielmehr aufregend und es ist auch immer wieder herausfordernd. Es ist höchst praktisch und lebensnah. Was uns Jesus heute dazu sagt, in diesen Versen aus dem Lukas-Evangelium, das ist wahrlich nicht leicht zu schlucken. Daran müssen wir schon ein wenig oder vielleicht sogar etwas mehr kauen. Nachfolge bedeutet nun nicht immer, mit Jesus hinauf nach Jerusalem zu gehen, mit ihm Palmsonntag und Gründonnerstag zu erleben und dann den Tiefpunkt Karfreitag und Karsamstag. Aber dann den strahlenden Ostersonntagmorgen. Doch auch er, gerade auch er, fordert unseren Glauben ganz schön heraus. Er ist wahrhaftig auferstanden. Doch es gibt eben auch andere Phasen der Nachfolge, ruhigere, ohne eine solche emotionale Achterbahnfahrt, ohne solche Momente ethischer Konflikte, in denen wir Entscheidungen treffen müssen, schwierige, schmerzhafte Entscheidungen. Entscheidungen, die vielleicht gegen das Gewohnte, vielleicht gar gegen Anstand und gute Sitte verstoßen, so wie Jesus hier ja ein sehr krasses Beispiel benutzt, dass jemand, der seinen Vater beerdigen will, das jetzt eben nicht soll. Die Nachfolge heißt eben auch für solche Phasen bereit zu sein. Auch da an Jesus dran zu bleiben, ihm nachzufolgen. Drei Beispiele nennt Jesus uns und ich versuche, ihnen einmal nachzudenken und sie für uns ein bisschen griffig werden zu lassen. Jesus, wissen wir, hatte seine Heimatstadt verlassen. Er hatte kein Zuhause mehr. Eine Zeit lang dürfte er bei Petrus in Kapernaum gewohnt haben. Aber auch da waren sie viel unterwegs gewesen, seine Schülerinnen und Schüler und er. Wer Jesus nachfolgt, der ist gewissermaßen auf dieser Erde heimatlos, staatenlos. Paulus hat das so konstatiert in Philipper 3, also wenn wir nur einige Sätze noch weiter dem zugehört hätten, was eben vorgelesen wurde aus Philipper 3, dann hätten wir das eben auch gehört. Da heißt es, wir haben hier kein Bürgerrecht, sondern das haben wir im Himmel. Jesus selbst hat das für sich und damit auch für seine Nachfolger einmal so formuliert, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und dieses Reich, die Gottesherrschaft ist Grund und Ziel der Nachfolge Jesu. Jede Form von Nationalismus ist daher für Christen problematisch, verbietet sich. Doch wir leben nun einmal auf dieser Erde und wir sind sicher, alle froh und dankbar in einem Land leben zu können wie dem unserigen, das uns Schutz bietet, das Gesetze hat, die auch uns helfen. Der Staat bietet uns Sicherheit. Wir dürfen uns an einer Wohnung freuen, dürfen uns freuen, dass wir sozial vom Beginn unseres Lebens bis zu seinem Ende abgesichert sind. Aber das ist nicht das Wesentliche. Das tritt in der Nachfolge Jesu klar zurück. Das macht eben nicht unser Christsein aus, dass wir all diese Dinge haben, genießen dürfen. Paulus hat einmal geschrieben, verschiedene Beispiele gebracht und das Fazit war letztlich, das alles dürfen wir haben, das alles können wir haben, aber wir sollen so leben, als hätten wir es nicht. Also jederzeit bereit sein, das loszulassen, weil das Wesentliche ist eben die Nachfolge. Das Wesentliche ist das Reich Gottes, das auf uns zukommt und auf das wir zugehen. Und da kann es dann eben auch passieren, dass wir eben alles andere hinter uns lassen müssen, weil die Situation es erfordert. So sind Christen immer wieder bereit gewesen und sind es bis heute, sich herausrufen zu lassen zu ganz neuen Wegen. Sie lassen sich senden in fremde Länder, um dort für ihren Herrn zu wirken. Die Europäisch-Baptistische Mission International ist ja nur eine von vielen Missionsgesellschaften, die solchen Menschen ein Stück Rahmen bietet, damit sie auch da auch ein Stück Sicherheit und Geborgenheit haben und wissen, auch fürs Ende meines Lebens, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, auch dann habe ich ein Auskommen. Auch heute lassen sich Menschen herausfordern, ihre bisherige Tätigkeit aufzugeben, um noch einmal etwas ganz Neues zu machen, sich ausbilden zu lassen für den Dienst in der Kirche. Mönche, Nonnen, Diakonisse sind weitere Beispiele dafür, wie Menschen so ganz anders als die anderen gelebt haben und leben. Heute sind es Flüchtlinge, die hierher gekommen sind, die vielleicht schon als Christen gekommen sind oder die hier dann bei uns im Land Christen geworden sind und die dann neben ihrem Beruf eine Gemeinde aufbauen und leiten und dort ihren geistlichen Dienst tun und die sich dann, um das gut tun zu können, auch noch mal neben ihrem Beruf ausbilden lassen. Zeit und Geld dafür investieren. Wir unterstützen einen von ihnen, Lamine David Isaka. Er war, wer dabei war letzten August, er war hier und hat hier die Predigt gehalten. Und es ist schon bestimmt 15, 20 Jahre her, da ging ein Kollege von mir, den ich sehr geschätzt habe, in den Ruhestand. Und er ging nicht in den Ruhestand, sondern er ging in die Mission und hat dort noch mal etliche Jahre gedient, gearbeitet, gewirkt. Herausfordernd, spannend, aber vor allem gesegnet. Das zweite Beispiel, das Lukas uns bringt, wer Jesus nachfolgt, der folgt dem nach, der dem Tod bewusst entgegengegangen ist, ihn auf sich genommen hat, den der Tod aber nicht hat halten können. Wir folgen dem lebendigen Jesus Christus nach. Durch ihn hat der Tod seinen tiefsten Schrecken verloren. Er hat nicht das letzte Wort. Er bedeutet nicht das Ende unseres Lebens. Er gehört zu unserem Leben, ja, das gilt immer noch. Und wir wissen das alle, einen geliebten Menschen zu verlieren, das tut weh. Da ist Trauer angesagt. Und wer wollte diesem geliebten Menschen nicht die Ehre erweisen und Liebe zeigen und ihn würdig begraben und dann auch sein Andenken bewahren, ihn weiter im Herzen tragen. Doch sein Tod bedeutet ja nicht das Ende der Beziehung. Und ich meine jetzt nicht das, was manchmal leicht romantisierend über den Traueranzeigen steht und auch gerne gesagt wird, der Verstorbene lebt ja in unseren Erinnerungen oder er lebt ja in unseren Herzen weiter. Ja, das wird bei den Angehörigen, den Trauernden so sein. Doch diese verstorbene Person lebt ja nicht wirklich im Herzen und in der Erinnerung. Aber wir dürfen wissen, vor Gott ist der Tote nicht tot. Er kann zu neuem Leben kommen, auferstehen. Wie auch immer wir das uns vorstellen können, sollen. Und da merke ich selbst, wie begrenzt da meine Möglichkeiten sind und euch wird es vielleicht ähnlich gehen. Doch wir dürfen das hoffen, können das glauben, dass wir uns einmal wiedersehen werden. Wer Jesus nachfolgt, der darf dessen gewiss sein, dass er leben wird, auch wenn er stirbt. Und darin steckt nun auch diese Herausforderung, dass wir nicht an den Toten hängen bleiben sollen. Dass wir keinen Totenkult betreiben sollen. Dass wir verstorbene Menschen noch freigeben müssen. Eben gerade auch dann, wenn sie unseren Glauben nicht geteilt haben. Wir werden sie weiter lieben. Doch wir sollen nicht in der Trauer verharren, schon gar nicht darüber, dass sie eben ungläubig, wie wir dann sagen, gestorben sind, sondern wieder ins Leben gehen. Solange wir in der Nachfolge unterwegs sind, also auf dieser Erde und in diesem Leben, solange sollen wir die Toten und den Tod auch immer wieder hinter uns lassen. Und das Leben leben. Eben gerade auch dann, wenn der Verstorbene die Verstorbene nicht geglaubt hat. Ich glaube an einen Gott, der das Leben liebt. Ich glaube, dass Gott gnädiger ist, als wir Menschen es sind. Ich hoffe auch für diese Verstorbenen, dass Gott ihnen gnädig ist. Und so möchte ich mich nicht von seinem Tod, von dem Tod eines geliebten Menschen festhalten und runterziehen lassen, sondern leben. Es geht eben um die Herrschaft Gottes und darum, sie zu verkündigen. Es geht um das Himmelreich. Es geht um die neue Welt Gottes, in der es kein Leiden und keinen Tod mehr gibt. Und schließlich der dritte Aspekt von Nachfolge, den Lukas uns hier präsentiert. Auch da entdecken wir, es geht eben um das Reich Gottes, das andere Prioritäten mit sich bringt, als wir es in unserer Welt so gewohnt sind. Familie ist wichtig, ganz bestimmt. Doch im Blick auf Gottes Herrschaft ist Familie nicht mehr alles, nicht mehr das Entscheidende, nicht mehr das wichtigste Bezugsfeld, in dem wir leben. Das ist vielmehr nun die Familie Gottes. Jesus hat das einmal im Blick auf seine Familie sehr prägnant formuliert. Meine Mutter und meine Brüder sind alle, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Wer Jesus nachfolgt, der weiß eben darum, wie wichtig die sind, die mit ihm unterwegs sind. Und da kann es auch mal eine Situation geben, in der man die leibliche Familie um der Gottesherrschaft willen wirklich zurückstellt, vielleicht sogar verlassen muss. Und es ist immer eine Herausforderung, in einer Familie zu leben, in der nicht alle gleichermaßen glaubend unterwegs sind. Ich bin in einer solchen Familie aufgewachsen. Meine Mutter war sehr fromm, mein Vater aber zumindest lange Zeit seines Lebens sehr skeptisch. Er war atheistisch aufgewachsen. Und das brachte eben immer wieder auch Spannungen mit sich. Das war nicht leicht für meine Mutter, die Liebe zu meinem Vater zu bewahren, gleichzeitig aber auch in der Gemeinde zu leben und dem Glauben Gestalt zu geben. Sie musste immer wieder schauen, auch mit den Erwartungen meines Vaters und seinen Ansprüchen umzugehen, die er an sie und die er an die Ehe hatte. Das kann sogar zu Trennung führen, eine solche Situation. Für Paulus war das der einzige Grund, warum eine Ehe geschieden werden konnte, weil der ungläubige Partner sagte, das geht nicht mehr. Ich halte das nicht mehr aus mit dir, dem Gläubigen, weil uns zu viel unterscheidet und trennt. Ja, Reich Gottes, Nachfolge kann eben auch so etwas mit sich bringen. Und noch etwas. Wer Christ wird, der lebt nicht in der Vergangenheit. Wir sind nicht ohne Geschichte. Wir sollen lernen von unseren Fehlern. Wir sollen uns dankbar erinnern an die Spuren Gottes in unserem Leben, auch an die Zeiten ohne Gott. Aber die Blickrichtung bleibt nach vorne. In Richtung des uns Entgegenkommenden, des wiederkommenden Herrn. Wir leben in der Zukunft, in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit. Was war, das ist Geschichte. Was kommt, das können wir gestalten. Und dazu sind wir herausgefordert. Und ja, ich weiß das. Wer älter wird, der neigt dazu, immer mehr sich an die guten alten Zeiten zu erinnern und sie dabei dann auch meist etwas zu verklären. Und das ist ein Geschenk Gottes, dass wir die negativen Seiten der Vergangenheit oft leichter vergessen. Doch wenn wir beginnen, in der Vergangenheit nur noch in den alten Erinnerungen zu leben, nicht mehr in die Zukunft zu schauen, nicht mehr offen zu sein für Neues, da werden wir, so unser Wochenspruch heute und das Ende unseres Predigttextes, da werden wir ungeeignet für das Reich Gottes. So sagt Jesus. Denn das bringt ja Neues. Siehe, ich mache alles neu, lautet unsere Jahreslosung. Und darauf sollen wir zugehen. Daraufhin sollen wir unser Leben hier und heute gestalten. Wir merken, Jesus nachzufolgen ist herausfordernd. Jesus nachzufolgen ist manchmal ganz schön provokant. Verlangt von uns hin und wieder zumindest und führt uns an unsere Grenzen oder fordert uns heraus, auch diese Grenzen mal zu überschreiten. Jesus nachzufolgen bedeutet aber auch, in den Spuren dessen zu laufen, der uns das Leben schenkt und der uns eben auch genau dazu freimacht dazu, das zu tun, gegen den Stachel zu löcken, gegen die Konventionen zu verstoßen, noch einmal ganz anders zu handeln und zu leben, als unsere Mitmenschen es gewohnt sind und vielleicht eben auch von uns erwarten. Wir sind frei, in eine herrliche Zukunft zu schauen und auf sie hin unser Leben im Hier und Jetzt zu gestalten. Und dabei helfe uns Jesus durch seinen guten Geist. Amen.